Ja, vielen Dank. Ich hoffe, dass meine Stimme so lange mitmacht. Ich bin ein bisschen angeschlagen. Wenn ich heute keinen Vortrag gehabt hätte, dann glaube ich, wäre ich nicht gekommen. Aber der Herr hat die Möglichkeit, mich hier durchzutragen. Ja, das ist das Thema, die Besonderheit der Juden-Evangelisation. Besonders, es steht nicht Mission. Auch warum, wieso, weshalb, ich werde nachher darauf eingehen. Wir, meine Frau Gesine und ich, wir sind seit über 30 Jahren in diesem Dienst unter Juden tätig. Ich weiß noch, es war im Jahre 1996, dann waren wir als Familie, wir haben 6 Kinder in einer großen deutschen Bibelschule, wo dann auch Familienfreizeiten angeboten wurden. Und das war sehr schön. Die Kinder waren gut versorgt, sie kamen, wurden mit dem Wort Gottes konfrontiert. Auch wir, die Erwachsenen, hatten sehr gute Botschaften. Es war eine sehr segensreiche Zeit. Und in dem Konferenzraum wie hier, da war dann auch eine Karte, nicht nur von Deutschland, sondern eine Weltkarte. Der ganze Globus war sehr groß ausgebreitet auf einer großen Wand hinten. Und auf dieser Wand, da waren über 120 kleine Fähnchen reingepikst. In all diesen Ländern, auf allen Kontinenten dieser Erde, waren Missionare, die in dieser Bibelschule absolviert haben und dort als Missionare ihren Dienst tun, Jesus Christus verkündigen. Das hat mich sehr angesprochen. Dann habe ich meine Brille geputzt und dann habe ich geguckt, und was ist in Israel? Kein einziger. Das hat mich damals sehr nachdenklich gemacht. Warum? Wieso ist das so? Gott will doch, dass alle Menschen gerettet werden. Alle Menschen sollen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist sein Ziel. Und wir sind seit 1996, wie gesagt, in diesem Dienst tätig unter Juden und seit 2004 im vollzeitlichen Dienst. Mittlerweile Rentner, aber ich tue immer so, als wenn ich noch Vollzeitler bin. Man hört ja nie auf, mit wer einmal Feuer gefangen hat, das zu löschen, das ist schwierig. So, seit 2004 sind wir im vollzeitlichen Dienst bei dem Missionswerk Beitza Shalom, abgekürzt BSSE, Beitza Shalom Evangeliumsdienst. Auch hier fehlt wieder der Name Mission. Wieso, weshalb, warum? Ich hoffe, dass ich das so ein bisschen auflockern kann. Wir waren, ja, erstmal dieser Vers, können wir mal gucken, Römer 1, Vers 16, der ist grundlegend für diesen Dienst. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Die Juden zuerst. Das wird uns heute vollkommen ignoriert. In der 2000-jährigen Kirchengeschichte ist das ganz anders gelaufen. Und ebenso die Heiden, also die Nichtjuden. Gott hat also alle im Blick. Alle sind Sünder, alle bedürfen die Vergebung durch das Opfer von Jeshua, von Jesus, ob Juden oder Nichtjuden. Jeder Mensch geht verloren, der Jesus Christus nicht als Retter und Herrn persönlich angenommen hat. Der weiß, meine Sünden sind bezahlt. Und das ist ganz entscheidend wichtig. Wir waren 6 Jahre in der Synagoge in der mittelgroßen Stadt Osnabrück tätig, also über 6 Jahre. Was haben wir da gemacht? Wir haben versucht, Juden mit dem Evangelium zu erreichen. Aber die Besonderheit der Judenevangelisation, die ist entscheidend. Und wir können auch nicht sagen, das Judentum, wie es heute oft so gesagt wird, oder die Juden haben Jesus abgelehnt. Nein, im Johannesevangelium Kapitel 1, da steht, denen, die ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Nicht alle Juden haben Jesus abgelehnt. Die erste Jerusalemer Gemeinde war eine jüdisch-messianische Gemeinde. Es waren nur Juden. Es war kein einziger Heide drin. Erst später können wir in der Apostelgeschichte lesen, kam der römische Hauptmann Cornelius zum Glauben an Jesus durch die Predigt von Petrus. Wir müssen unterscheiden, wenn wir über das Judentum sprechen, es gibt das ultraorthodoxe Judentum. Das sind oft die, die mit diesen großen schwarzen Hüten und mit diesen schönen schwarzen langen Haarbändchen mit Tzitzit und Talit und so weiter in Israel oder auch in anderen Ländern unterwegs sind. Aber es gibt auch im ultraorthodoxen Judentum völlig verschiedene Denominationen. Das ist nicht alles nur ultraorthodox, ist eine Gruppe. Nein, es gibt so viele verschiedene Strömungen, das ist unglaublich. Dann gibt es das orthodoxe Judentum, wie die meisten Synagogen auch in Deutschland sich nennen, die richtige Synagoge, die richtige jüdische Lehre. Und es gibt von den ganzen Juden, die auf der Welt leben, 13 Millionen, man sagt ungefähr vielleicht, wenn 20% davon orthodox sind. Und die Ultraorthodoxen ist eine sehr kleine Gruppe. Man sagt, ich gebe das mal so weiter, wie ich die übernommen habe, 4-5%. Dann gibt es das Reformjudentum. Das Reformjudentum ist das liberale Judentum. Sie glauben eigentlich an gar nichts mehr. Sie sind vollkommen entwurzelt. Aber das sehen wir auch bei den Ultraorthodoxen, das sehen wir auch bei den Orthodoxen. Wir denken oft, wenn wir deutsche Christen sagen, was denkst du, wenn du über Juden denkst? Ja, das sind alles, die kennen das Alte Testament. Nichts kennen sie. Ihre Lehre ist sehr stark auf den Talmud geprägt. Und das ist die Mishnah und die Gemara, das sind Auslegungen von der Tora, von den fünf Büchern Mose. Und das sind menschliche Auslegungen, rabbinische Auslegungen. Da sind durchaus interessante Dinge dabei, aber auch viele, viele Dinge, die biblisch vollkommen unhaltbar sind und, ja, wir müssen sagen, falsch sind. Und dann gibt es noch das messianische Judentum. Und hier muss ich ein paar Gedanken zu weitergeben. Auch hier ist nicht alles Gold, was glänzt. Früher nannten sich die Juden, die an Jesus glaubten, Judenchristen. Warum tun sie das heute nicht mehr? Auch das hat einen Grund. Das hat was mit der Kirchengeschichte zu tun. Sind wir bereit, auch als Gläubige aus den Nationen, uns mit diesen Dingen auseinanderzusetzen? 2025, die Jahreslosung, die hieß ja, prüfet alles und das Gute behaltet. Und dann kommen wir zur Wahrheit. Das Buch ist die Wahrheit, die Heilige Schrift. Und in diesem Jahr haben wir ja die Jahreslosung, siehe, ich mache alles neu. Vielleicht will Gott auch in uns in diesem Jahr was ganz Neues schaffen. Und ich denke, auch ein ganz neues Denken wieder über die Evangelisation. Wie erreichen wir Juden, wenn Paulus sagt, die Juden zuerst, dann meint er das auch so. Wie denken Juden über Deutsche, wenn osteuropäische Juden, die ja in den 90er Jahren in große Strömen nach Deutschland gekommen sind, durch das sogenannte Kontingenzflüchtlingsgesetz. Es lebten bis in den Anfang 90er Jahren 25.000 bis 30.000 Juden in Deutschland. Und dann hat unter der Regierung von Helmut Kohl, wir wollten wieder jüdisches Leben in Deutschland ansiedeln. Aus dem Schrecken der Vergangenheit. Man wollte den Juden wieder Gutes tun. Das war ein guter Gedanke. Aber wie denken diese Juden, die hier nach Deutschland gekommen sind? Ich habe das selber oft erlebt und wir kennen sehr, sehr viele Juden. Alles Christen. Wenn ein Jude hier in der Stadt spazieren geht und auf dem Bürgersteig, da laufen Deutsche rum, das sind alles Christen. Das glauben sie, sind alles Christen. Und was denken denn Christen über die Juden, wie ich eben sagte, sie kennen das Alte Testament, was nicht ansatzweise der Fall ist. Sie sind fast alle entwurzelt, wo wirklich, ja, sie sind von der Wurzel abgeschnitten vom Glauben. Paulus, er war ja ein Pharisäer, ein Jude durch und durch aus dem Stamm Benjamin. Und Paulus war von Gott berufen als der Heidenmissionar, das wissen wir ja. Und Paulus, das können wir in der Apostelgeschichte, die ganze Apostelgeschichte durchlesen, solange er nicht im Gefängnis war, ging er zuerst immer in die Synagoge zu den Juden, obwohl er zu den Heiden gesandt war. Die Juden zuerst, Römer 1, Vers 16. Das meint er auch so und das meint Gott auch so. Das ist inspiriert, das hat der Heilige Geist uns aufs Herz gelegt. Aber wieso übersehen wir das so oft und oder leben das so wenig, praktizieren das eigentlich in den meisten Gemeinden und Missionswerken überhaupt nicht. Im Gegenteil. Paulus, und das möchte ich uns vorlesen, Römer 9, Vers 1 bis 5. Sein Herz für die Verlorenen. Das ist so unglaublich, dass mich das immer wieder fast in Tränen versetzt. So eine Retterliebe für sein Volk. So haben uns Stefan hat das vorhin gesagt, er wurde gesteinigt, er wurde geschlagen, er wurde beleidigt, verletzt und der Gegenwind, den Paulus erlebt hat von seinem eigenen Volk, der ist so gewaltig. Und dann auch weiterzumachen. Mit Begeisterung weiterzumachen. Und das lese ich uns. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen und ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Ich selber wünschte, verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch. Die Israeliten sind, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bündnisse und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da ist Gott über alles, gelobt sei sein Name. Das hat dann der Messias, der Jude Jesus, vollzogen, dass er sein Leben gegeben hat, ganz, zur Rettung zuerst für die Juden und dann für alle Völker und Sprachen, für alle Menschen, aber die Juden zuerst. Und wenn wir heute über das messianische Judentum sprechen, dann müssen wir feststellen, es gibt Gruppen im messianischen Judentum, die sind koscher, die lesen das Alte und Neue Testament im Kontext als ein Buch. Und es ist ihnen ein Herzensanliegen, zuerst ihre Landsleute, die Juden, mit dem Evangelium zu konfrontieren, dass sie das hören, dass sie eine Möglichkeit haben, sich zu entscheiden. Dann gibt es auch eine Gruppe, die nennen sich auch messianische Juden. Das sind auch Juden, die aber zum Teil, sie sagen Jesus ja, Jesus, der kann uns retten, er ist der Sohn Gottes, ja, aber er ist nicht Gott. Und da geht es los. Und jegliche Lehre, die das abverneint, dass Jesus nicht vollkommen Gott ist, das verwerfen wir absolut. Also wir lassen das nicht zu. Und diese Strömungen sind auch in der jüdisch-messianischen Bewegung ganz stark, sehr wortstark. Und sie transportieren die Liturgien der Synagoge in jüdisch-messianischen Gemeinden, wo nicht mehr das Evangelium im Vordergrund steht, sondern die Liturgie. Die äußere Erscheinung, das Jüdische, das ist ja so wunderschön. Und dann kommt die dritte Gruppe, die wir im messianischen Judentum auch ansprechen müssen. Das sind Christen aus wiedergeborene christliche Gemeinden, die dann plötzlich das Jüdische entdecken. Die entdecken, wow, die Grundlage, das Fundament, Jesus ist Jude und das Evangelium kommt von den Juden, das Heil kommt von den Juden zu den Heiden. Und dann ist diese messianische Gemeinde, wo oft überhaupt keine Juden drin sind. Da sind dann Christen, die jüdischer wie Juden leben wollen und die uns auch das Leben schwer machen, wo wir uns auch mit aller Entschiedenheit von distanzieren. Und die führen keinen einzigen Juden zum Glauben, zum lebendigen Glauben an Jesus. Keinen einzigen. Warum? Sie spalten, sie machen Unfrieden, sie haben ein falsches Evangelium. Sie glauben nicht und lehren auch nicht, dass die Trinität, wenn wir jeden Schabbat singen, Schma Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Echad heißt einer. Gott ist einer. Das hat aber nichts mit der Personenzahl zu tun. Im Jüdischen, im Hebräischen, Echad heißt einer. Ein Ehepaar sind zwei Personen, ist Echad, ein Ehepaar, ein Fleisch. Die Gemeinde des Neuen Bundes, es sind, ich weiß nicht, wie viele Millionen Menschen auf der ganzen Erde wiedergeboren sind, die den Heiligen Geist haben, Juden und Nichtjuden. Die Gemeinde des neuen Bundes ist Echad. Es gibt nur eine Gemeinde, geistlich gesehen, wenn es auch verschiedene Ortsgemeinden gibt in verschiedenen Richtungen und Glaubensrichtungen. Und das macht uns das Leben schwer, das macht uns die Arbeit, deshalb die Besonderheit der Judenevangelisation. Wir müssen diese ganzen Phänomene kennen und diese Fehlströmungen, um dagegen wirken zu können, auch zu wissen, wie wir damit richtig umgehen können. Die Besonderheit der Judenevangelisation, ich muss im Vorfeld sagen, die jüdische Seele unterscheidet sich von allen anderen Völkern und Sprachen. Warum? Die jüdische Seele ist verletzt. Die jüdische Seele ist verletzt, tief verletzt. Warum? Sie haben durch die 2000-jährige Kirchengeschichte immer wieder Ablehnung, Hass, Verleumdung, Pogrome, also Mord und Totschlag erlebt, durchlebt, überlebt. Wie gehen wir damit um? Ist uns das bewusst? Trennung. Wenn uns eine ablehnt, und wir haben das ja in der Corona-Zeit, ich denke, alle, die hier sind, mehr oder weniger erlebt. Ich sage das immer so, es gab die zwei Gruppen in dieser Zeit unter den Gläubigen. Es gab die Geimpften und die Beschimpften. Und wir waren eben die, die immer das Gegenteil, wir waren immer die Bösen, die Schlechten und ihr kennt das. Und die Juden sind in den Kirchen genau als diese abgestempelt worden, abgelehnt. Und wie schlimm das ist, das weiß jeder von uns, wenn du gehasst wirst, wenn du verleumdet wirst. Wir gehen damit um, wir müssen damit umgehen und wir erleben das alle. Gerade in der Corona-Zeit haben wir das ja erlebt. Abgelehnt, beleidigt, Rufmord, alles das kennen wir alle. Wenn du das Evangelium unverblümt in aller Wahrheit verkündigst, dann wirst du das erleben, wie Stefan das ja heute im Vortrag nochmal sehr schön auf den Punkt gebracht hat. Und das große Problem ist der christliche Antisemitismus. Warum ist das so? Die große Wende kam 325 nach Christus. Wir kennen das alle, die Konstantinische Wende. Dann kann man ja sagen, das ist ja fast 1000 oder über 1700 Jahre her. Was ist das heute noch? Das Konzil von Nicea, das ist so brandaktuell heute in der Judenmission wie genau damals, zu den anfänglichen Zeiten. Warum? Ich werde da gleich zukommen. Kaiser Konstantin, ein Staatsmann, ruft das Konzil von Nicea ein. Alle jüdischen Pastoren und jüdischen Bischöfe hatten keinen Zugang mehr zu dem Konzil. Sie wurden ausgeschlossen, abgelehnt, nicht erwünscht. So, und dann wurde, so wie der Prophet Daniel schon schreibt, es wird ein frecher König aufstehen, der wird sich unterstehen, Festtage zu ändern und auch die Zeiten zu verändern. Steht beim Propheten Daniel. Er schreibt das. Und genau das ist hier geschehen. Man hat den Schabbat abgeschafft, dann man hat den Sonntag eingesetzt. Man hat das Passafest abgeschafft, was terminlich alles festgelegt durch den biblischen Kalender, und das ist der jüdische Kalender, der biblische. Der heutige, der gregorianische, der vom julianischen abgelöst wurde, ist ein heidnischer Kalender. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir auch in diesem Jahr zulassen, siehe, ich mache alles neu, auch mein Denken und Überdenken über, was die Schrift sagt, über das Judentum, auch wie wir Juden erreichen sollen, müssen, dass Gott uns aus dieser Aufgabe nie entlassen hat. Seit diesem Tag, seit dem Konzil von Nicea, hat ein Staatsmann es erreicht, dass die Kirche gespalten wurde. Von diesem Tag an ist der Spaltpilz in die Kirche. Wir haben heute über 3000 verschiedene christliche Denominationen und jede ist die richtige. An welcher seid ihr? Hauptsache an die richtige. Verstehen wir die Problematik? Die Gemeinde des neuen Bundes, die besteht aus gläubigen Juden an Jesus Christus und aus allen Völkern und Sprachen. Das ist die geistliche Gemeinde. Es gibt keine zweite. Und Gott hat das nie verändert. Und die Kirche, die Gemeinde Gottes, das sind gerettete Menschen aus der Welt, verlorene Sünder. Die hat Gott aus der Welt herausgerettet, in sein Reich herübergerettet in die Ewigkeit. So, und was haben wir hier erlebt, 325? Die Verbrüderung von Staat und Religion. Und die Kirche Roms hat sich von daher angemaßt, die einzig wahre Religion zu sein. Und das praktiziert sie bis heute. Nun müssen wir wissen, ich komme aus der römisch-katholischen Kirche, dass die Kirche sich nicht verändern kann. Alles, die ganze Tradition, alles, was ein Papst einmal ad acta abgesegnet hat und abgestempelt hat, das ist unwiderruflich. Die Kirche lehrt, das hat die gleiche Autorität, es ist inspiriert wie die Heilige Schrift. Und ich denke, wir brauchen, keiner ist hier im Raum, der sagt, alles klar, ist so. Ist nicht so, absolut nicht so. Das ist unser Problem bis heute. Auf diesem Kirchenkonzil von Nicäa hat man dann die Trennung vollzogen. Das ist das Judentum, das ist die Synagoge. Das sind die bösen Juden, die Jesus gekreuzigt haben. Und wir sind die Guten, wir sind die Richtigen. Wir sind das neue Israel. Israel hat keine Funktion mehr. Dann kam ja die Ersatztheologie, ihr kennt die. Und die ist bis heute aktuell. Viele sagen, nein, es gab ja ein neues Dekret von der römischen Kirche 1967 auf dem Konzil. Dann hat man eine neue Ordnung erlassen, wie die Kirche mit den Juden umgehen will. Wenn man das liest, das liest man sehr schön und auch vieles Angenehmes und auch Richtiges steht da drin. Aber dann kommt eins, das heißt Nostradate. Wenn ihr das wollt, könnt ihr das mal zusammen durchlesen, kann man aus dem Internet auch lesen. Ich habe auf einer Israel-Konferenz in Berlin vor einigen Jahren einen römisch-katholischen Theologen, der war am Vatikanischen Stuhl in Rom tätig, gefragt. Ein ganz lieber Kerl. Ich sage, wann hat die Kirche Roms Buße getan über die Ersatztheologie? Oh, das weißt du nicht? Ich sage, wann hat sie Buße getan? Öffentlich, ich habe das noch nirgendwo gelesen. Doch, du musst das lesen, Nostradate. Ich habe Nostradate, das sind 10 DIN A4 Seiten. Und dann steht dann hier, gewiss ist die Kirche das neue Volk Gottes. Das ist die Ersatztheologie, nur mit einem anderen Etikett. Und wenn die römische Kirche spricht von, wir sind das neue Volk Gottes, dann meint sie nicht die evangelische Kirche, dann meint sie schon gar keine Freikirche, ausschließlich die Kirche Roms. Ist uns das bewusst? Das müssen wir heute immer wieder bedenken. Juden, so hat man gesagt, die an Jesus glauben, sind keine Juden mehr. Juden werden dann Christen. Und das ist unser Problem bis heute. Deshalb verwenden wir auch in der Evangelisation, wie wir das nachher machen, ich bringe da ein paar Beispiele zu, dass man Begrifflichkeiten wie Mission unter Juden nicht verwenden darf. Warum? Wenn ein Jude den Begriff Mission hört, das heißt, die wollen Christen von uns machen. Und wenn wir die Kirchengeschichte zurückentwickeln bzw. zurückschauen, dann sehen wir, was da gelaufen ist. Und wir haben die Erfahrung gemacht, die meisten Juden, ob säkulare Juden, orthodoxe oder ultraorthodoxe, sie kennen die Kirchengeschichte sehr, sehr genau. Wenn sie irgendwas kennen, die Kirchengeschichte. Sie kennen die Kreuzzüge, die gemacht worden sind, alles im Namen des Kreuzes, des christlichen Jesus. Der hat uns nur Probleme gemacht, der hat uns umgebracht. An den sollen wir glauben? Dann die Inquisition in Spanien von der Kirche Roms. Da stand der Galgen auf dem Marktplatz. Da stand das Taufbecken. Die Juden wurden zusammengetrieben. In Madrid. Ihr habt die Möglichkeit, heute euch vom Judentum loszusagen und Christ zu werden. Dann kriegt ihr ein bisschen Wasser über den Kopf gekippt und dann seid ihr Christen. Dann dürft ihr aber nie wieder sagen, ihr seid Juden. Und viele Juden haben den Galgen gewählt. Viele Juden haben den Galgen gewählt. Sie wollen mit diesem Jesus nichts zu tun haben. Stehen wir auch dazu? Ist uns das bewusst? Prüfet alles. Letztes Jahr, glaube ich, wir haben alles geprüft. Und jetzt in diesem Jahr 2026 haben wir die Möglichkeit, nochmal wieder neu durchzustarten. Erneuern. Und die Gemeinde muss erneuert werden. wenn ich daran denke, dass in 1. Petrus 4, 17 steht, die Gerichte fangen an am Hause Gottes. Das ist die Gemeinde Gottes. Und wir sind in der Corona-Zeit schon in der ersten Läuterungsphase drin. Und es wurde vielfach angesprochen. Das war alles nur Warmlaufen. Das wissen wir. Wir wissen das, was kommt. Und die größten Pogrome, die kommen jetzt noch über die Juden. Ist uns das bewusst? Ein Volk, das so gebeutelt und geschunden ist durch die 2000-jährige Kirchengeschichte, geht jetzt in die schlimmste Zeit sein, solange Israel besteht. Zwei Drittel der Juden kommen um. Zacharia 13. Ein Drittel wird überleben. Und die werden dann Jesus erkennen und sagen, Baruch haba b'shem Adonai, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und wir leben in dieser Zeit. Jeder, der die Augen offen hat und seine Bibel wirklich im Glauben liest und betend liest, der sieht das, in welcher Zeit wir stehen. Auch zu erwähnen, auch was bei den Juden ein großes Problem ist, Luther, der gute Reformator, das ist viele Gute, was er gemacht hat. Er hat die Juden gehasst. Nicht erst zum Ende seines Daseins. Nein, 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 das war viel vorher. Die Juden und ihre Lügen, die Nazis haben das aufgegriffen. Die haben gesagt, was wollt ihr eigentlich? Wir machen nur das, was Luther geschrieben hat. Steckt in die Synagogen in Brand, die Reichspogromnacht, 9. November 38. Empfehlung von Luther. So viel Gutes, wie Luther gemacht hat. Und wir sollten uns in dieser Arbeit, in der Juden-Evangelisation, darüber im Klaren sein, wir sagen nicht, wir gehen in einer Kirche. Nein, was, du gehst nicht in der Kirche? Bist du Atheist? Nein, ich bin ein Kind Gottes. Bist du nicht Christ? Das kannst du hier nicht verwenden in der Judenmission. Durch die Kirchengeschichte hindurch, Christ, die wollen uns zu Christen machen, zu diesem Jesus, der uns nur diese Probleme gemacht hat. Mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Wir gehen in einer Gemeinde, in der Gemeinde Gottes. Und übrigens, Jesus hat auch nirgendwo gesagt, mache zu Christen alle Völker. Wenn du heute, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Christen auf der Erde sind, dann musst du dich ja, wenn du sagst, du bist Christ, du musst dich ja erst erklären, ob du von welcher Seite du bist. Ob du ein Echter bist oder ein Unechter, du musst ja erstmal die Probe auf Exempel machen. Und das ist doch so. Und wir wissen, die meisten, die sich sagen, wir sind Christen, das sind die Leute, die uns die Probleme machen. Die nicht mehr glauben an die Jungfrauengeburt, an die Auferstehung des Messias, des jüdischen Messias von den Toten, der dem Teufel und dem Tod die Macht genommen hat und ewiges Leben ans Licht gebracht hat. An dem Jesus, da glauben wir. Und ich denke, wir stehen in einer Zeit, wo wir uns das wieder ganz neu bewusst machen. Und wir sagen auch nicht, wir kommen zu euch Juden mit der Mission. Nein, wir geben Zeugnis von eurem Messias, genau wie das in Apostelgeschichte 1, Vers 8, wie Jesus sagt zu den Jüngern, bevor er in den Himmel auffährt. Ihr werdet meine Zeugen sein. Keine Zeugen Jehovas. Nein, nein. Gott bewahre uns davor. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet anfangen mit der Mission in Jerusalem, aber wartet, bis die Kraft des Heiligen Geistes auf euch kommt. Vorher bleibt drin, sonst macht ihr nur Mist ohne den Heiligen Geist. Und das geschieht ja in den vielen Religionen, auch christliche Religionen. Wilhelm Pals hat einmal gesagt, in einer Predigt, werde ich nie vergessen, die gefährlichste Religion unseres Jahrhunderts ist die christliche Religion. Das hat Wilhelm Pals einmal gesagt. Die christliche Religion. Es geht um den lebendigen Glauben an Jesus Christus, an den rettenden Glauben. Und so kam die Weltmission, wie Jesus das ja schon sagte in Johannes 4, 22, das Heil kommt von den Juden, nicht umgekehrt, nicht von der Kirche. Der Segen Abrahams, 1. Mose 12, 3, und wo dann geschrieben steht, in dir sollen gesegnet werden alle Völker der Erde. Hier hat Gott einen Mann berufen. Der Bund mit Abraham hat keine Bedingung. Ein großes Volk, die Landesverheißung, die Verheißung der Stadt Jerusalems ohne Verdienst, ohne irgendwas, hat keine Verheißung. Gott sagt, so mache ich's. Mit dir fange ich an. Und Abraham glaubte. Der Sinai-Bund, der hatte Bedingungen. Als Mose mit seinem ganzen Volk am Sinai war, der Sinai-Bund hatte Bedingungen, das war Gehorsam. Wenn ihr mir gehorcht, dann seid ihr mein Volk, ein Königreich von Priestern und kein Volk kann euch schaden. Ihr seid das Volk, was ich aus allen Völkern der Welt habe. Und durch euch soll die ganze Welt erkennen, wer der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist. Und das hat sich Pfingsten vor 2000 Jahren in Jerusalem erfüllt. Der Segen, den Gott hier über Abraham ihm mitgegeben hat. In dir sollen gesegnet werden alle Völker der Erde, alle Geschlechter, lückenlos bis ans Ende der Welt. Nie ohne Juden. Und hier ist es in der Kirchengeschichte genau umgekehrt gelaufen. Und durch die Pfingstpredigt von Jesus, von Petrus, wie er das auf den Punkt bringt, kein Wischiwaschi, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott von den Toten auferweckt. Und das ist die Grundlage. Und niemand anders. Und auf einen Schlag kamen 3000 Juden zum Glauben. Alles Juden, kein Heide dabei. Das ist der Unterschied bei Petrus und mir. Er predigt einmal und es bekehren sich 3000 und ich predige 3000 Mal und es kommt einer zum Glauben. Manchmal habe ich so den Eindruck. Jetzt ein paar Gedanken, wie können wir es denn machen? Wie können wir heute Juden mit dem Evangelium erreichen? Paulus macht uns nochmal im Römerbrief, Kapitel 11, nochmal was auf ganz deutlich. Da schreibt er in die Gemeinde in Rom, euch Heiden, aber sage ich, rühmet euch nicht über die Juden. Die Juden, das ist der edle Ölbaum und ihr seid ein wilder Ölbaum. Und die Ölzweige, die hat Gott ausgebrochen, die nicht geglaubt haben, die sind nicht freiwillig gegangen. Gott hat sie ausgebrochen aus diesem Ölbaum. Und dann hat er uns aus einem wilden Ölbaum eingepfropft. Und somit haben wir Anschluss mit der Wurzel verbunden, mit dem Saftstrom der Wurzel. Und Jesus sagt ja auch in der Offenbarung, ich bin die Wurzel. Ich bin das Geschlecht der Nachkomme Davids. Ich bin der Messias. Jesus Christus. Und dann sagt er aber, rühmet euch nicht. Rühmst du dich aber, dann sollst du wissen, nicht ihr, also ihr Heiden, christlichen Missionswerke oder sonst was, nicht ihr tragt die Wurzel, sondern die Wurzel trägt euch. Und das ist Jesus Christus, der jüdische Messias. Das muss uns immer wieder klar werden. Und Römer, ja, wir haben angefangen 2004 im hauptamtlichen Dienst und wir haben viele Kontakte zu Juden aufgebaut, aber der erste, und das wurde auch heute schon mal gesagt, das beginnt mit Gebet. Wir haben einen Israel-Gebetskreis gegründet, und zwar aus verschiedenen Gemeinden, aber es waren alles Gläubige, die lieben Jesus und sie lieben das jüdische Volk. Und sie haben Römer 9 bis 11 biblisch verstanden. Und sie haben dafür gebetet, dass Gott uns die Kraft gibt, meine Frau und mir, dass wir russischsprachige Mitarbeiter bekommen, denn wir arbeiten unter russischsprachige Juden, osteuropäische Juden. Nun ist das so, wir sind ja waschechte Norddeutsche, wir können kein Russisch. Wir können zwar Russisch gucken, aber nicht reden und noch weniger verstehen. Also insofern haben wir gebetet und Gott hat uns auf einen Schlag 10 russlanddeutsche Geschwister mit einem brennenden Herzen für die Judenmission gegeben. Und wir hatten sofort ein schlagkräftiges Team und wir haben gebetet. Öffne du die Herzen deines Volkes. Und wie geht das? Und das steht in Römer 11, Vers 11. Kann man gut behalten, ein zentraler Vers. Römer 11, Vers 11. So frage ich nun, sind sie gestrauchelt, damit sie fallen? das sei ferne. Sondern durch ihren Fall, also das jüdische Volk, durch ihren Fall ist den Heiden das Heil widerfahren, damit Israel ihnen nacheifern sollte. Wie geht das? Hört sich erstmal ganz schön fromm an. Eifersüchtig kann ich nur jemand machen, wenn ich mit ihm in Kontakt sehe, wenn ich ihn sehe vor Augen und wenn ich ihn höre. Das heißt, ich muss also Kontakt aufbauen zu Juden. Und das beginnt mit Gebet. Ich höre das oft auch von christlichen Gemeinden oder Leitern. Ja, wir kennen keine Juden und wissen auch gar nicht, ob es überhaupt welche gibt hier. Und wenn, ist das überhaupt nicht so wichtig. Aha, das hört man oft. Ich war einmal in Göttingen in einer freien Gemeinde, meine Frau und ich. Und nach dem Gottesdienst kommen wir mit dem Pastor ins Gespräch. Dann fragt er mich, was macht ihr denn? Ja, ich sage, wir arbeiten im Missionsdienst unter Juden. Wir geben Juden das Evangelium von Jesus weiter. Der Mann, der hat sich umgedreht und hat mich stehen lassen. Das ist kein Witz. Er hat gesagt, mit anderen Worten, stopp, mit solchen Leuten wollen wir nichts zu tun haben. Juden das Evangelium bringen. Und eifersüchtig machen, das geht von Herz zu Herz. Habe ich das, die Retterliebe von Paulus? Ich habe sie nicht ansatzweise. Bin ich bereit, mein Leben zu geben, wo Jesus sein Leben für uns gegeben hat? Dass wir unter unseren Lebenseinsatz die Evangelisation unter Juden heute betreiben. Und wenn du das tust, dann wirst du angegriffen. Von der ganzen Welt. Der Judenhass, der ist nicht nur national, wie er hier unter den Nazis war, er wächst global. Und wir gehen auf der Zeit zu, wo das Zentrum des Krieges ist, ist Jerusalem. Das ist Israel. Das ist das vierte Reich, was Daniel beschreibt, das wieder aufblühen wird, das Tier, das vierte Weltreich, die Erfüllung der 70. Jahrwoche, die große Trübsalszeit. Und wir sehen, wir gehen darauf zu, die ganze Welt, so sagt es der Herr in Zacharia 12, alle Völker der Erde werden euch hassen. Erstmal alle Völker ringsumher in Vers 2 und dann alle Völker der Erde werden euch hassen. Beziehen wir Stellung heute, wenn die Juden wieder durch den Kakao gezogen wird, wenn hier Free Palestine, große Fahnen und so weiter gemacht wird, heben wir dann unsere Stimme oder suchen wir uns den Tisch am Bücherstand, wo eine Decke vorhängt, wo wir uns schön verkriechen können. Wir waren ja da, aber wir haben nichts gesagt. Wir schweigen. Und die Juden wissen, ob wir sie lieben, ob unsere Liebe echt ist. Wir müssen uns in die Karten gucken lassen. Gerd, du hast das so schön gesagt, die Leute, die bei uns auf dem Hof kommen, die sehen, hier ist Shalom, hier ist Frieden. Und dann sehen sie an unser Leben, wer Jesus ist. Und sie stellen Fragen. Das ist diakonische Mission. Und so haben wir auch angefangen, Juden einzuladen zu uns nach Hause. Und im Jahre 2009 kam es dann zu dem ersten öffentlichen Gottesdienst jüdisch-messianische Gemeinde Osnabrück. Es kamen über 100 Juden an diesem Tag. Über 100 Juden. Das war ein großer Segen an diesem Tag. Eine Woche später war wieder Schabbat-Gottesdienst. Da kam ein jüdischer Arzt. Die Juden, die bei uns kommen, die sind auch alle Mitglied in der Synagoge. Aber sie sind suchend, sie sind fragend, sie sind offen. Sie sagen, wir wissen, also wenn wir in die Synagoge gehen, da sieht uns sowieso keiner. Aber wir wissen, wenn wir zu euch kommen, wir wissen, da sind wir geliebt. Das hat meine Seele sehr gut getan. Also nicht, dass wir meinen, wir sind was Gutes oder was Besseres wie andere. Nein, das denke ich nicht. Aber sie haben gesehen unter uns, wie wir miteinander reden, wie wir miteinander umgehen. Und das ist das Zeugnis gewesen, das viele Juden offenbaren. Am zweiten Schabbat, also 4. September 2009, der Eröffnungsgottesdienst. Und am zweiten Schabbat, dann kam ein jüdischer Arzt, werde das nie vergessen, so mit großen Schritten auf mich zu. Johannes, wir müssen jetzt sofort gegen die Synagoge angehen. Die bekämpft uns so dermaßen, dass alle Juden, die da hingegangen sind, die sind angeschrieben worden, angerufen worden. Ihr werdet nicht mehr auf dem jüdischen Friedhof beerdigt. Ihr seid keine Juden mehr. Ihr seid Verräter des Judentums und so weiter. Das wurde uns ganz, und das hat er dann zu mir, wir müssen da sofort gegen angehen, gegen die Synagoge. Ja, ich sage, das werden wir jetzt tun. Ja, was hast du vor? Ja, ich sage, wir werden uns jetzt zurückziehen und dann werden wir für die Synagoge beten und sie segnen. Da muss mehr kommen. Ja, ich sage, mehr geht nicht. Und dann haben wir, das war aber nicht alles. Dann schrieb eine jüdische Frau im Internet, setzte meinen Namen im Internet. Johannes Feimann, du bist der letzte Dreck. Das letzte große Schwein, was hier noch in Osnabrück rumläuft. Also mit unglaublichen Worten. Ein Verführer der Juden, der will Christen aus euch machen. Ich warne euch alle Juden, lasst euch nicht auf diesen gefährlichen Menschen ein. Danach kamen nur noch circa 50 Juden. 50 blieben weg durch diese Schocktherapie der Synagoge. Dann hat die Synagoge ein Jahr lang in der jüdischen Zeitung einen Feldzug gegen uns gemacht. Und das hieß die jüdische Antwort an die Missionare. Jeden Monat einen Artikel. Alles an den Haaren herbeigezogen, um die Juden zu warnen, nur nicht zu Jesus zu kommen. Nun kommt noch das hinzu. Die ACK, Arbeitskreis christlicher Kirchen, und die großen Kirchen, evangelische Kirche und auch die katholische Kirche, die haben einen Bund mit den Synagogen gemacht, mit dem Zentralrat der Juden. Das heißt, wir sehen ein, die Juden brauchen kein Evangelium. Es ist verboten von unseren Kirchen, Juden das Evangelium zu bringen. Verbot. So, und das sind genau die gleichen Leute, die uns noch zusätzlich zu der Synagoge diese Probleme machen. Ein Pastor schrieb mir aus Osnabrück, ein bekannter Mann, wir hassen das zutiefst und lehnen das zutiefst ab, was sie hier machen, dass sie Juden das Evangelium bringen. Naja, da muss man mit leben. Ein Bild, wo wir die meisten Juden erreicht haben mit dem Evangelium und wo die meisten Juden in Osnabrück zum Glauben kamen, bei uns zu Hause im Wohnzimmer. Und wir haben die Juden geholt von Osnabrück. Wir haben sie geholt und dann haben wir ihnen das aber gesagt. Es gibt ein leckeres Frühstück und danach gibt es eine handfeste Bibelarbeit. Ja, super. Nichts Verheimlichtes oder so hinterm Rücken. Wir müssen transparent sein, offen sein. Nicht mit irgendwelchen Methoden. So, jetzt haben wir gegessen und so weiter. Und dann haben wir den Juden das Evangelium erklärt aus dem Alten Testament. Wer meint, den Juden ein neues Testament unterzuschieben, Vogel friss oder stirb, vergiss es. Wenn die Herzensbeziehung von dir nicht stimmt zu Jesus, zu dem Juden Jesus, zu dem Sohn Gottes, stimmt sie dann zu dem Volk, zu seinem Volk, die Juden zuerst? Und dann lesen wir Jesaja 53, genau da saß er. Wir lesen Jesaja 53. Die Strafe lief auf ihn. Er geschlagen, gemartert und so weiter. Und wir lesen das. Sehr langsam. Und ich frage ihn, Elia, er war über 90. Elia, von wem spricht der alte Prophet hier? Er sagt, 100% von Jesus. Bist du dir sicher? Ja, 100%ig von Jesus. Ich sage, und gilt das auch für dich? Die Strafe lag auf ihm, auch für deine Sünden, das steht da. Ich sage, und, willst du das an heute festmachen? Ja. Und dann kam, nur als ein Beispiel, dieser alte Jude mit über 90 kam zum Glauben an Jesus, bekehrte sich. Das ist für mich emotional immer eins der schönsten, gewaltigsten Momente gewesen, wenn wir mit Juden, wenn sie ihren Messias Jesus Christus als Retter und Herrn annehmen. Eine der emotionalsten Bekehrungen habe ich auch erlebt, dass sich Muslime in der messianischen Gemeinde bekehrten an einem Schabbat-Gottesdienst. Muslime, Islamisten. Also, die Juden zuerst. aber alle anderen auch natürlich. Und dann habe ich ihn gefragt, sein Gesicht war so fröhlich, so strahlend. Ich sage, Elia, was ist mit deinen Sünden? Meine Sünden, die sind weg. Das war sein Handzeichen. Meine Sünden, die sind weg. Und so haben wir viele Dinge erlebt. Aber die meisten, sie wissen, wir lieben sie und sie brauchen Jesus. Größere Liebe hat niemand. Dann haben wir, was nochmal ganz wichtig ist, in Römer 11, wo dann auch steht, nicht ganz Israel ist verstockt. Es hat zu allen Zeiten durch die Kirchengeschichte immer gläubige Juden gegeben. Immer. Es hat immer gläubige Juden an Jesus gegeben. Sie waren untergetaucht, versteckt oder sonstiges, aber es gab sie immer. Warum? Weil die Schrift uns das sagt. Und auch aus der Kirchengeschichte wissen wir das. Nicht ganz Israel ist verstockt. Das ist ganz wichtig. Dann haben wir noch eine große Sache. Wir haben immer ein Sommerfest gemacht. Wir haben einen großen Garten und wir haben von der Gemeinde mal ein Zelt erworben, ein großes Zelt. Dann gibt es jüdische Musik. Wir haben einen großen Omnibus geschartert oder manchmal sogar zwei. Und dann haben wir die Juden aus Osnabrück abgeholt. Das sind immer 25, 30 Kilometer. Es gibt bei uns gläubige Busfahrer, die machen das gerne. Die fahren dann rum, holen die und dann kommen die. Und dann haben wir hier diesen Zeltgottesdienst gemacht. Und das waren meistens immer, auch draußen saßen noch viele, an die 120 Menschen, fast alles Juden. Sie hörten von ihrem Messias Jesus. Es wurde gegrillt. Es gab ein Buffet. Auch das gehört dazu. Jesus hat ja auch immer gerne mal was angeboten, als die Jünger wieder auf dem See waren. Und dann kam er, die waren am Fischen. Petrus hat gesagt, ich gehe wieder fischen. Andere sagen, wir kommen mit. Und Jesus kommt morgens und stellt ihn dann ja nachher zur Rede. Liebst du mich mehr als alle diese hier? Und genau das ist die Frage. Liebst du mich mehr? Und die Juden haben gemerkt, dass unsere Liebe nicht geheuchelt ist, dass sie echt ist, dass wir Interesse an ihnen haben und wir reden mit ihnen über ihren Messias, über den jüdischen Messias Yeshua HaMashiach, nicht über den katholischen Jesus. Wenn wir mal das Abendmahl von Da Vinci begucken, da sitzen dann die 12 bösen Juden mit langen Nasen und dunkle Gesichter und dann ist da der arische Jesus sitzt da. Das ist das, das wissen die Juden. So präsentiert man die Juden. Oder in der Lutherkirche zu Wittenberg, die Judensau. Wo viele Kirchen, die das Gleiche dran haben. Auch in Osnabrück, Judensau, haben wir jetzt neulich, letztes Jahr noch erlebt, dass die Judengasse mit solchen Emblemen nach und nach bestückt ist, restauriert wird, weil der historische Wert über den moralischen, ethischen Wert geht. So sagen es die verantwortlichen Politiker. Und ich möchte uns zum Schluss noch ein paar Gedanken lesen aus dem Römer 11, ab 25. Ich will euch, liebe Brüder, dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, und jetzt kommt es, so lange, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Und wir sehen, die Fülle der Heiden geht zu Ende. Wir sehen, Gott hat sich seinem Volk wieder ganz besonders zugewandt. Und je mehr Pogrome, je mehr Widerstände gegen Israel entstehen, je näher ist der Tag, dass der Herr kommt und eingreift. Er wird das tun. Und dann steht ja geschrieben, und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, Jesaja 59. Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Dann wird dieser Tag kommen nach diesem Gericht, was kommt, über die Heiden und über die Juden. Und dann wird ganz Israel gerettet. Diese Verheißung haben die Nationen nicht, muss man ganz klar sagen. Dann hört die Judenmission auf. Die ist beendet, vollendet, durch Jesus Christus selbst. Und dann gibt Paulus uns hier noch ein paar wichtige Erklärungen. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehme werde. Im Blick auf das Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, sagt dann die römische Gemeinde in Rom, um euretwillen, um euch Heiden, sind sie Feinde. aber im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen, um den Bund mit Abraham, Isaac und Jakob. Das ist unwiderruflich, unwiderstößlich. Und das ist entscheidend, dass wir uns das auch deutlich machen. Und ich möchte das nochmal zusammenfassen, wo auch Jesaja schreibt in Jesaja 40: Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben hat. Und jetzt kommt was ganz Entscheidendes, das bedenken die oft nicht. Denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Doppelte Strafe. Die Kollektivschuld der Verwerfung des Messias Israels, da leiden alle Juden noch drunter, weltweit. Die wird erst dieser Tag, wird dann das vollkommen aufgelöst, wenn Jesus die Königsherrschaft antritt. Und deshalb sollen wir auch beten für den Frieden Jerusalems. Betet für den Frieden Jerusalems, und jeder christliche Leiter und jede christliche Gemeinde ist in der Lage, am Sonntag, wenn er den Segen spricht, und auch über Israel: Herr, komme bald, Maranatha, dass dann der Friede auch über die Erde kommt. Solange Israel keinen Frieden hat, keinen Shalom hat, hat die Welt keinen Frieden. Das muss uns ganz klar werden. Und ich möchte das schließen. Jesaja ist das missionarischste Buch im Alten Testament eigentlich, wo er schreibt in Kapitel 62: Um Zions Willen will ich nicht schweigen, und um Jerusalems Willen will ich nicht innehalten, bis seine Gerechtigkeit aufgehe wie ein Glanz und sein Heil brenne wie eine Fackel, dass die Heiden sehen deine Gerechtigkeit und alle Könige deine Herrlichkeit. Da ist unsere Zukunft, das himmlische Jerusalem, nicht ohne Juden. Wir sollen noch viele mitnehmen. Noch ist Gnadenzeit. Und Jesaja schreibt weiter in 62 mit Vers 6 und 7, damit möchte ich dann auch schließen. O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen. Lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden. Amen.